Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Color Day 2. Mein Name ist Nell und ich sitze hier mit meiner wunderbaren Partnerin Mara.
Hallo mit zusammen, mein Name ist Mara und ich bin froh, dass ihr hier seid.
Deine Introductions danach werden immer so ein bisschen so schlechter.
Ja? Ja, werden sie?
Ein bisschen. Ich meine, ich kann auch sagen, ich sitze hier mit meinem persönlichen Watson, Mara.
Mhm.
Das ist zumindest passend zur Folge heute.
Ja, finde ich schon. Möchtest du dann
sagen, was wir heute machen?
Möchtest du?
Also wir besprechen natürlich eine Folge. Wir quatschen nicht nur.
Oh.
Oder machen uns gegenseitig runter.
Platt.
ja, dazu muss man sagen, Mara hatte vorhin gesagt, dass ich sie platt mache und ich habe sehr komisch geguckt.
Und dann habe ich ihr erklärt, dass das sehr metaphorisch für runtermachen, niedermachen ist, weil ich meine...
Aber wer sagt sowas?
Ich. Jetzt.
Ein Einzelfall.
Man weiß es ja nicht. Man könnte so ein Sourcing machen, so eine Tumblr... Wie heißt das, diese...
Eine Kette.
Nein, diese, wo man... auf eine der Antworten klickt und dann kann man die Raten sehen, wie viele Leute in Prozent.
Ein Rating. Eine Umfrage.
Eine Umfrage, ja.
Wow. Das ist einer der Gründe, wieso du Watson bist.
Weil ich Wörter vergesse.
Ich sag mal nichts. Besser gesagt, ich sage nichts, sondern mein Anwalt.
Oh mein Gott, die Arroganz von Sherlock ist schon ganz da.
Shut up!
Nein.
Ja, weiteres Wissen für unsere Hörer. Wir haben letztens uns den Sherlock Holmes Film mit Robert Downey Jr. angeguckt und ich habe dann impromptu einmal ein Quiz gemacht, ob man Sherlock Holmes oder Watson Typ eher ist und habe es dann auch Mara geschickt. Wen wundert's? Ich war Sherlock und Mara war Watson.
Also das war halt kind of zu erwarten, was ich dann auch nur prompt sagt und sie war so, was?
Ja, ich verstehe es noch immer nicht.
Ich hoffe, ihr da draußen versteht.
Wieso ich Sherlock bin und du Watson?
Wieso du auf jeden Fall Sherlock bist und ich ja auch Watson. Aber ja, ich glaube, der Punkt war halt hauptsächlich, dass du Sherlock bist. Und dass das zu erwarten war.
Ich komme nicht hinter, wieso das zu erwarten ist. Ich steig da nicht dahinter. Ehrlich dich.
Jetzt kommst du mit deinen eigenen metaphorischen Worten an.
Steig dahinter? Google steht im Dictionary.
Ja?
Ja.
Hast du schon nachgeguckt?
Nein.
Wo willst du das für wissen?
Weil es ein... Umgang, also es ist Umgangssprache, so.
Bist du dir sicher?
Ziemlich.
Ja?
Ja. In meiner Familie, besonders meine Mom, wir wissen beide, meine Mom ist irgendwo da oben, wenn es da um Sprache geht. aber ja, die benutzt das sehr häufig.
Okay. Und nicht alle Umgangssprache ist ja im Dictionary.
Ich bin, okay, weißt du was? Google.
Ja? Soll ich?
Dahinter steigen.
Okay.
Siehst du? Da steht's oben.
Soll ich mal gucken, ob es im Duden steht?
Ah, jetzt nagelst du mich auf meine Duden.
Da steht steigen. Da Ach so. Steht nicht dahinter steigen.
Ich kann das von hier nicht ordentlich lesen. Ich habe keine Brille.
Das ist so scheiß groß geschrieben.
Ja, jetzt, aber vorhin nicht. Dahinter steigen.
Meinten Sie dahinter stecken, dahinter stehen so. Und oder dahinter hinsetzen?
Okay, aber steht in jedem gefühlt anderen Ding, wie du vorhin gesehen hast. Nur halt beim Duden nicht. Pff.
Weil es Umgangssprache vielleicht ist, aber es heißt ja nicht, dass es wirklich viel benutzt wird von Leuten.
Willst du denn sagen, wofür das Dahintersteigen steht?
Also hier sind Synonyme genannt. Verstehen, aufnehmen, begreifen, durchblicken, raffen. Aber ich habe es jetzt persönlich noch nie benutzt und noch nie gehört.
Ja, okay, dafür kann ich ja nicht.
Das heißt einfach, dass es vielleicht nicht common ist.
Pretty sure it's common.
Machen wir mal eine Umfrage, ne?
Eine Umfrage? Okay, machen wir eine Umfrage.
Machen wir eine Umfrage?
Machen wir eine Umfrage.
Nur weil du etwas sehr benutzt, heißt es ja nicht, dass es common ist. Oder dass ein paar Leute es benutzen, heißt ja nicht, dass es common ist.
Aber es ist so sei.
Ja, nur weil du es kennst zum Beispiel. Ich kenne jahrelang dieses ein Gericht, heißt nicht, dass alle die Leute dieses Gericht kennen. Nur weil meine Familie das vielleicht
macht. Ist das nicht irgendwie selbstverständlich?
Nein.
Okay. Dann halt nicht. Ist das dieses Sherlock-Zeug, was du meintest?
Schon etwas.
Okay, vielleicht komme ich
da. Vielleicht kommst du dahinter.
So ein bisschen.
Vielleicht steigst du dahinter.
Ich steig dir gleich auf die Palme, ey.
Bitte nicht.
Ja, wir sind vom Thema abgekommen.
Wen überrascht das? Mich certainly nicht. Du wolltest uns Sherlock Holmes vorstellen.
Ja, also besser gesagt, das ist eine ziemlich dumme Frage, aber you know, wir gehen nach Skript, deswegen... Kennst du Sherlock Holmes? Woher kennst du Sherlock Holmes?
Ja, ich kenne Sherlock Holmes. Also vorher war es natürlich einfach so typischer Literatursprachgebrauch. Man kennt Sherlock Holmes. Dann habe ich die BBC-Serie gesehen. Und sonst war es einfach sehr viel, man kennt's, aber man hat jetzt nicht wirklich vielleicht selber die Bücher gelesen. Ich persönlich habe nicht die Bücher gelesen.
Ja, okay, das wäre meine nächste Frage tatsächlich nämlich gewesen.
Ich habe mit dir dann einen der alten Filme geguckt und dann noch den Film von Robert Downey Jr., und sonst habe ich ein paar Media-Referenzen davon gesehen, aber an sich selber habe ich noch nicht die Bücher gelesen.
Interessant. Also du würdest so sagen, wenn man jetzt eine random Person auf der Straße fragen würde, denkst du, die würde den Namen so kennen?
Ja.
Also so Sherlock Holmes, aber nicht unbedingt wissen, was das ist?
Ich denke, man weiß grundsätzlich, okay, das ist ein Detektiv aus Großbritannien. Und dass es eine Literaturfigur ist. Ich denke, bestimmt gibt es auch ein paar Leute, die denken, dass das eine extra eine historische Figur ist. Einfach, weil sie nicht selber darüber aufgeklärt sind. Ich denke, es gibt ein paar Leute, was natürlich auch okay ist, you know. Aber ich denke so allgemein unter den Menschen, wenn man so an größten Detektiv denkt, erst recht literarisch, dann denkt man an Sherlock Holmes. Also hier in der westlichen.
Im westlichen Bereich.
Im westlichen Bereich.
Ja, okay.
Also zum Beispiel in Japan oder so, da haben die auch sehr viele andere große Mystery-Autoren gehabt, die vielleicht jetzt nicht, weil Sherlock Holmes ist britisch, das ist direkt bei uns dran.
Ja. Ja, nee, also ich gebe dir schon recht. Ich hatte witzigerweise letztens ein Gespräch, wo jemand tatsächlich nicht wusste, wer Sherlock Holmes ist.
Oh. Ja. Das ist mir noch nicht passiert.
Ja, deswegen. Ich war auch relativ verblüfft, weil ich es ist halt so eine Art Phänomen. Weißt du?
Ja.
Und es liegt halt einfach daran, also ich persönlich habe die Bücher gelesen. Ich habe auch so ziemlich fast alle Medien mit Sherlock Holmes konsumiert. Bis auf ein paar Ausnahmen, wo ich mich weigere, die zu gucken, weil ich die halt nicht toll finde.
Was denn?
Elementary, die Serie.
Kenn ich nicht.
Kennst du nicht?
Nein.
Basically die amerikanische Version. Sherlock geht nach Amerika und Watson ist eine Frau und Moriarty ist auch eine Frau und gleichzeitig die Ex von Sherlock, I guess.
Das hört sich sehr nach einem amerikanischen Drama an.
Deswegen will ich es auch nicht gucken.
Ja. Das ist interessant.
Genau, also Elementary versuche ich zu vermeiden, aber Dr. House zum Beispiel.
Ja, ja, stimmt. Es gibt ja sehr viele Serien, wo man nicht weiß, dass es Sherlock Holmes sozusagen Serien sind.
Aber es sind Adaptionen.
Genau, es sind Adaptionen. Ja, Dr. House selber will ich auch nicht gucken, weil ich kann... Sherlock ist schon manchmal etwas zu arrogant für mich in seinen Wegen, einfach weil wie er ist. Das ist auch okay so, aber Dr. House ist nochmal eine andere Schiene. Ich habe ein paar Szenen gesehen. Dude, kann ich mir nicht antun.
Also, ja, ich verstehe, wieso du das sagst. Ich tue es mal in Anführungszeichen nicht unbedingt an. Ich mag die ganzen medizinischen Serien nicht so wirklich. Ich meine, ich habe immer schon die Krise bekommen, wenn meine kleine Schwester Grey's Anatomy geguckt hat.
Ja, aber ich meine, das ist so 70% Drama, 20% Freundschaft, 10% medizinisches Zeug und okay, das sind 5% medizinisches Zeug, 5% Tod.
Ja, deswegen. Das habe ich nicht geguckt. Ich gucke generell wenig so Krankenhausserien. Scrubs habe ich angefangen, weil Thomas wollte unbedingt, dass ich die Serie angucke, weil er mag die Serie. Aber ja, Scrubs war okay. Muss ich auch noch weiter gucken. Ist so eine Comedy-Serie.
Ja, ich gucke auch nicht viele Krankenhausserien.
Ja,
wenn ich dann früher bei meinen Großeltern war und die das dann geguckt haben und das der einzige Weg war, wie ich länger aufbleiben konnte. Warte,
wenn du deine Großeltern sagst, war es diese typische deutsche ja. In aller Freundschaft?
Nein, nicht in aller Freundschaft, aber so ähnliche. So,
die Bergdoktor?
Nicht der Bergdoktor, ist sowas, was auf ZDF läuft, aber auf jeden Fall.
ZDF, ey.
Oder RTL, sowas in die Richtung.
Also,
da läuft.
So wie GZSZ?
Nein. etwas weniger schlimm, aber definitiv das Drama.
Traumschiff?
Nein.
Ah. Okay, ich...
Also die Randdesignerin aus, alles gut.
Ja, ich habe nicht so viel mit deutscher Kultur.
Alles gut.
Deswegen aber jetzt für die Hörer, die vielleicht nicht ganz so viel über Sherlock Holmes wissen, ich werde jetzt mal kurz den Wikipedia-Eintrag darüber vorlesen und dann hinterher auch ein kleines bisschen Nerd-Wissen reinsprinkeln. Ich muss nämlich tatsächlich sagen, ich bin der größte Sherlock Holmes-Fan, den ich kenne. Ich habe noch keine andere Person bisher getroffen. Ich bin ziemlich sicher, also mehr als nur sicher, dass es viel größere Fans da draußen gibt, aber ich habe halt bisher noch keine getroffen, deswegen.
Ja, also von denen, die ich kenne, bist du schon
da oben irgendwo.
Biggest Sherlockian, I know.
Ja. Also deswegen, wer ist Sherlock Holmes? Sherlock Holmes ist eine von Sir Arthur Conan Doyle erdachte Figur, die im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert in 56 Erzählungen und 4 Romanen als beratender Detektiv tätig ist und dabei besondere Fähigkeiten für seine damalige Zeit ungewöhnlich beweist. Seine forensische Arbeitsmethode, die auf Beobachtung und logischer Schlussfolgerung basiert, machen Holmes zum Prototypen des analytisch-rationalen Denkers. Darüber hinaus beweist der Meisterdetektiv in unzähligen Filmen, Serien und anderen Medien sein Können und zählt somit zu den bekanntesten Detektiven der Weltliteratur. Ja. Wusstest du davon irgendwas nicht?
Nicht, dass ich wüsste. Also ich glaube, ich habe nie wirklich klar mir im Kopf gehabt, so ein spätes 19., frühe 20. Also ich habe einfach nie selber wirklich eine Zeit drauf gesetzt. Aber ich wusste ja noch, frühere Zeit, London, Großbritannien. Mhm. Das ist jetzt, glaube ich, die einzigste neueste Information.
Mhm. Ich finde das tatsächlich relativ, also ich als Nerd, das mit dem 19. Jahrhundert wusste ich sofort, weil ich glaube, die meisten seiner Fälle spielen so viktorianisches Zeitalter, was eine sehr, in Anführungszeichen, große Zeitspanne ist.
Ja.
Aber es sind die meisten, meine ich so, sind 1980, so 70er bis halb 90er im Endeffekt. Was
wenn du 1980, also hört sich dann nach den 80er Jahren an.
I know, but 18, I'm trying 80. to. Okay, also 19...
Das 1900 ist ja das
ja, 18. Mein Hirn.
Alles gut, das ist, habe ich auch immer Probleme mit.
Zahlen, ach, wer braucht die schon?
Nein, das ist halt so verwirrend, weil man sagt, das 19. Jahrhundert, aber es ist 1800.
Ja, ja, es ist weird. Also ich weiß wieso, aber es ist weird.
Ja, ja.
Aber deswegen also 1870 bis 1890 und ich wusste halt von einer Geschichte, wo ich aber nicht ganz sicher bin, ob die zum Kanon eben zählt, dass die auch anfangen oder zumindest in der Nähe vom Ersten Weltkrieg spielt, wo Holmes da den Ersten Weltkrieg natürlich verhindern soll, was so semi-gut läuft natürlich. Aber wow. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob die Kanon ist oder nicht. Aber da ist halt auch wieder so die Sache, was als Kanon gezählt wird und was nicht. Weil Fakt ist, der Doyle, der hat natürlich nur eine bestimmte Anzahl an Büchern geschrieben.
Mhm.
Der hat Holmes ja auch sterben lassen, weil er keinen Bock mehr hatte, Bücher über ihn zu schreiben.
Ja, also es ist echt lustig. Manche Autoren lieben ja ihre Protagonisten und Doyle war einfach so, ich hasse diesen Mann.
Ich kenne da noch eine weitere Person, die ähnlich drauf ist. Nicht unbedingt Protagonist, aber mit einem anderen Charakter. Jujutsu Kaisen.
Chainsaw Man. Was? Attack on Titan, was? Ich habe nichts gesagt.
Jetzt haben wir hier die ganzen Animes raus. Aber deswegen, es ist relativ witzig. Aber wenn du mal so drüber nachdenkst, war es so theoretisch einer der ersten Shitstorms, die ein Autor bekommen hat, weil er einen Charakter hat sterben lassen.
Ja.
Es gab damals wirklich, Doyle hat nach dem Tod von Holmes alles Mögliche bekommen. Er hat Drohbriefe bekommen. Wirklich, ich meine sogar irgendwo mal gelesen zu haben, dass er eine Bombe gesendet bekommen hat.
Spaß. das ist alles, wie ich das beschreiben kann.
Es muss nicht unbedingt stimmen, aber selbst wenn, einfach so die Implikation dahinter war halt, ja, Bro, schreib weiter, wenn du leben willst. Deswegen hat er ihn dann ja auch zurückkehren lassen, noch für ein paar andere Fälle eben. Mhm. Und das ist so, die Fälle von Doyle ist, wo man am ehesten sagt, Kanon, weil es ist der Erfinder und mhm. Autor. Allerdings ist es halt so, dass nach seinem Tod noch ganz viele weitere Specials, sag ich mal so, mhm. erschienen sind. Und ich weiß gar nicht, mir fällt gerade per se nicht unbedingt eins ein von diesen Specials. Davon habe ich auch tatsächlich nicht alle gelesen. Mhm. Aber das ist halt da, wo es wirklich so ein bisschen, wie heißt das deutsche Wort dafür? Muddy. Die Linie verwischt so ein ja. bisschen. Wo man sagen kann, ist das Kanon? Ist das nicht Kanon? So circa, was mhm. das angeht. Ja. Anderer Fun-Fact, den ich auch noch raushauen will. Es gibt so eine Art Linie, wenn du Detektive und die Inspiration für die Detektivcharaktere verfolgst, mhm. ist es sehr witzig, weil ich nehme jetzt einfach mal Edogawa Rampo, das mhm. ist ein japanischer Mystery-Autor, dessen Detektiv halt so ziemlich der bekannteste in Japan ist. Der Detektiv, den er erschaffen hat, nennt sich Akechi Kogoro. Kogoro? Hm. Akechi?
Ja. Yeah.
aber er war halb von Holmes inspiriert. Also von mhm. den Werken von Doyle. Doyle wiederum war von mehreren verschiedenen Detektiven seiner Zeit inspiriert, beziehungsweise es gab vor Sherlock Holmes natürlich so Mystery Novels und so, mhm. aber wirklich dieses spezifische Genre Detektiv war noch nicht so krass. Ja. Und Sherlock Holmes hat dann das ordentlich revolutioniert. Mhm. Aber er zum Beispiel unter anderem hatte seine Inspiration von Edgar Allan Poe.
Das ist jetzt funny, weil ich meine, Edogawa Rampo hat ja auch seinen ja. Namen von, ja. Von der japanischen Aussprache von Edgar Allan Poe von dem I Namen know. Genommen.
Es ist ein ganzes Dreieck, Mara. Es ist so herrlich, weil Edgar Allan Poe, für die, die es nicht wissen, hat eine Serie, nicht wirklich, es sind wirklich nur so ein, zwei, drei Stories über auch einen Detektiv in Anführungszeichen geschrieben, der sich Auguste Dupin nennt und der eben auch Fälle löst.
Ja, also er hat hauptsächlich hat er so Dark Mystery, ich glaube, ja, so geschrieben, sehr auch so Gothic, glaube ich, in die Richtung. Und war eine der ersten amerikanischen Autoren, der das Vollzeit gemacht hat auch. Ja.
Dein Beitrag dazu.
Ja, ich meine.
Nee, aber deswegen, also Doyle hat sich davon inspirieren lassen. Witzigerweise, was ich in der Historie vom Leben von Doyle sehr interessant finde, er hat eine Zeit lang hat er Medizin studiert.
Oh.
Und sein Professor, mhm. Bell hieß er mit Nachnamen, mhm. der wiederum in der Medizin war er so weit und hat so basically die Methoden von Sherlock Holmes entwickelt, mhm. sodass er von der Polizei teilweise zu bestimmten Tatorten gerufen worden ist, um zu gucken, was da abgeht. Ich meine nämlich auch unter anderem gelesen zu haben, dass Doyle hat ihn auf diesen Fällen in Anführungszeichen manchmal begleitet, mhm. wo er halt natürlich die Inspiration auch teilweise für Sherlock eben dann her hat und Watson. Dass Professor Bell einmal einen Fall gelöst hat, wo es darum ging, ich glaube, dass eine Ehefrau war gestorben und man konnte sich erklären, wie.
Mhm.
Und der hat dann anhand von verschiedenen Sachen und verschiedenen Tests eben mhm. herausgefunden, dass sie mit, ich glaube, es war Cyanid vergiftet worden ist von ihrem Ehemann.
Mhm.
So. Und das war eben unter anderem auch eine Inspiration halb.
Also war er selber Watson.
Ja, deswegen meine ich. Ich finde das so witzig. Mhm. So, stell dir mal vor, du studierst Medizin, hast da diesen krassen Professor und dann kriegst du vielleicht, ich kann nicht eins zu eins sagen, mhm. ich war ja nicht Doyle, kriegst du vielleicht diese Inspiration dafür, einen Roman zu schreiben. Ich meine, am Anfang hießen die beiden Charaktere ja auch nicht John Watson und Sherlock Holmes. Die hatten ganz andere Namen.
Mhm.
So, aber deswegen, das muss ziemlich faszinierend sein.
Ja, ich glaube, wir sollten jetzt endlich zur Serie kommen. Zur Hörspielserie.
Ich kann Stunden über das Thema reden.
Das wissen wir, aber wir sind schon 20 Minuten rein. Und wir haben noch nichts über die Serie selber gesagt.
Die Folge ist aber auch nicht besonders lang.
Ja.
Ja, ist okay, ich gebe auf.
Aber wir haben genügend Kommentare später noch.
Ja, okay, also. Kennst du die Hörspielreihe?
Du musst erst mal sagen, wie sie heißt.
Ach so, habe ich
was? Nein, das hast du noch gar nicht gemacht.
Okay, also ja, wir besprechen heute der Club der Roten...
Nee, warte.
Ja, mein... Wir besprechen heute... Der Rundbänder. Wir besprechen heute Sherlock Holmes und der Club der Rothaarigen von den von der Reihe Sherlock Holmes Chronicles. Mara, kanntest du diese Reihe?
Nicht wirklich. Also du hattest sie mir dann vorgestellt und das war es dann auch eigentlich.
Also vorher nein?
Nein.
Du hörst eh nicht so viele Hörspiele.
Nicht mehr. Früher war ich dabei. Früher war ich dabei mit meinem eigenen CD-Rekorder.
Ja, vielleicht sollte ich mir die Frage in Zukunft einfach sparen oder du fragst mich, weil das mehr Sinn ergibt.
Nee, kennst du die Hörspielreihe? Lass uns doch ein Miteinander machen.
Ja, ja, ich kannte die Hörspielserie tatsächlich schon vorher. Ich bin in gefühlt jedem Hörspielloch zu finden, was es gibt.
Ja, das stimmt.
Aber vor allen Dingen, was Sherlock Holmes Adaptionen angeht, kenne ich so eigentlich ziemlich jede Hörspielreihe mit Sherlock Holmes.
Mhm.
Ja. Deswegen, ja, ich kannte das vorher und ich habe mich dementsprechend auch sehr gefreut, als eine unserer Hörerinnen das halt vorgeschlagen hat. Okay, was es noch Interessantes überhaupt die Sherlock Holmes Chronicles wissen gibt, ist halt, dass zu Beginn der Reihe wurde sie aus den bestehenden Pastiche, ich kann, ist Pastiche, ne?
Pastiche, ja.
Also Pastiche-Roman und Kurzgeschichten halt adaptiert, also die es halt von Sherlock gab. Und überwiegend halb auch nach Vorlagen aus dem Blitz Verlag. Später wurde das Konzept dann halb leicht abgeändert, als ich nehme mal an, als es halb kein Material mehr gab.
Ja.
Und halb ab 2015 wurden dann zusätzlich Vertonungen des Kanons aufgenommen. Und ab 2017 erschienen auch eigens für die Reihe geschriebene Geschichten. Was ich eigentlich ganz nett finde, so. Weißt du, dass es sich so weit entwickelt, dass du irgendwann sagst, okay, also erstmal scheiße, wir haben kein Material mehr. Aber okay, dann schreiben wir halt selber Sachen.
Ja, das ist definitiv cool.
Ja, also offiziell wird die Reihe als Hörbücher vermarktet. Wenn man die Serie kennt, weiß man Hörbücher in Anführungszeichen, weil sie eher dann doch wie ein Hörspiel konstruiert werden.
Ja.
Ebenfalls seit 2013 erscheinen außerdem Specials, welche außerhalb der normalen Nummerierung laufen und überwiegend bestimmte Feiertagen gewidmet sind. Als Sprecher kommen dieselben wie in den regulären Folgen aber zum Einsatz. Also es gibt dann Osterspecial, Weihnachtsspecial, sowas halt. Was ich eigentlich auch ganz nice finde.
Sherlock findet den Osterhasen.
Nicht ganz.
Und interrogiert ihn, weil er außerdem ein Kind umgebracht hat.
Nein, ich glaube, eins der letzten Oster-Specials ging um ein Fabergé-Ei dann zu Ostern.
Um ein was?
Fabergé-Ei.
Ein Fabergé?
Fabergé-Ei? Das sind diese krass geschmückten, goldverzierten...
Ah, sieh diese Dinge.
Ja, die heißen Fabergé-Eier.
Okay.
Die sind scheiß teuer.
Ich bin nicht so in dieser Fancy-Welt mit Worten.
Ich dachte, das wäre Allgemeinwissen.
Okay.
Also für ist das nicht wieder ein Punkt für Nell, Sherlock, Tally?
Maybe.
Mm, okay. Also ja, es gab ein Special mit Fabergé-Eiern zu Ostern.
Wir können so eine Tafel.
Eine Tafel, Nell alias Sherlock, ein Strich. Vielleicht hänge ich in Zukunft wirklich an die Wand, dieses Nell alias Sherlock.
Ich komme in mein Zimmer und bin so, Nell, ich gucke dich an.
Was dieses Strich? Das ist Da muss ich aber auch ganz ehrlich zu sagen, also findest du, ist es schlecht, mit Sherlock Holmes verglichen zu werden?
Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Es ist halt einfach sehr funny, dass du es selber nicht siehst. Was halt wahrscheinlich natürlich kommt, dass man halt eine andere Selbstwahrnehmung hat. Aber ich finde an sich nicht schlecht. Also wenn man jetzt komplett der Typ wäre, wäre ich jetzt so ein bisschen skeptisch. Aber ich meine, du bist jetzt nicht Sherlock, du bist Nell.
Ich bin Nell und ich bin weiblich.
Das macht nicht den Unterschied.
I know. Nee, aber nur, manche sagen, er ist ja ein totales Arschloch.
Ich meine, er hat definitiv seine Momente.
Seine blöden Momente.
Ja.
Okay.
Also, es ist halt einfach, ich meine, sehr viel wird ja spekuliert, dass er auch neurodivergent ist, obwohl das in Adaption nicht erlaubt ist, weil ja die Familie die Rechte dazu hat und die erlauben das nicht.
Inzwischen darf man es wieder bei Sherlock Holmes, nämlich jetzt Free Real Estate. Also
ja, aber so vorher bei den ganzen halt Adaptionen war es nicht erlaubt, die Marketing, also die ja monetisiert sind, weil die Familie, die dann noch die Rechte hatte über Sherlock Holmes, war halt so, nee, das ist nicht so. Und das ist halt, ich sehe halt schon die Punkte, die Leute machen, wenn sie ihn als neurodivergent sehen.
Ja, nee, also I totally agree. Ich höre im Moment auch ja einen Podcast über Sherlock Holmes, der wie ein Hörspiel aufgebaut ist.
Ich weiß, ich habe ihn dir empfohlen.
I know, es ist für die Hörer. Der ist allerdings komplett auf Englisch. Also falls ihr irgendwie mal Zeit habt oder so und gut Englisch könnt, britisches Englisch wohlgemerkt, es ist nicht ganz so schlimm, wie man vielleicht denkt.
Ja, es hört sich ganz okay an.
Ja, deswegen, also hört dann einfach mal in den Sherlock und Co. Podcast rein. Es ist wirklich sehr interessant. Es geht im Endeffekt darum, dass John Watson Podcaster ist und die ganze Zeit eben mit einem Mikrofon bei den Fällen, die Sherlock löst, dabei ist.
Also es ist modern.
Ja, es spielt in der heutigen Zeit. Also quite action. Also als wäre es jetzt halb...
Modern Retelling.
Ja, erstens das, aber es ist halb jetzt... Zeitaktuell.
Ja, es hat ja auch Corona irgendwie erwähnt. Auch so.
Genau, also Neujahr. In der Weihnachtsfolge ist Neujahr drin vorgekommen.
Hm. Cool.
Unser Neujahr. Nee. 2024.
Das habe ich erwartet.
Ja, ist, ja.
Ja, nee, also Empfehlung für die Hörer.
Genau, hört rein, es ist wirklich sehr toll.
Let us continue.
Das Täterprofil.
Also der Name der Folge, wie schon mehrmals erwähnt, der Club der Rothaarigen. Es gibt keinen alternativen Namen. Das Erscheinungsjahr ist der 24. August 2018. Oder gibt es einen alternativen Titel?
Ja, ich wollte das noch später hinschreiben, so, okay. Aber der alternative Titel ist der englische Titel.
Ah ja. Wie ist der?
Es müsste The League of Redhead sein. Mm. Ich gucke also jetzt nochmal schnell.
Die Liga der Rothaarigen.
Genau, The Redheaded League. Mhm.
Okay, dann haben wir das geklärt. Also Erscheinungsjahr 24. August 2018. Die Regie ist von Markus Winter. Es ist basierend auf dem Buch von Sir Arthur Conan Doyle. Und eine Besonderheit ist, das ist ein sehr interessanter Punkt, den können wir später auch nochmal erwähnen, ist bei der CD-Version des Hörspiels gibt es einen 30-minütigen Soundtrack nach der Folge. Und ich habe mir die Folge angehört und ich hatte diese natürlich vorher nicht gelesen. Und dann saß ich da und ich war, bei Spotify gibt es ja immer Teile von den Episoden und ich war bei Teil 15 angekommen. Ich war so, okay, cool, Outro-Musik oder so irgendwie oder kommt noch ein paar später, weil ich habe gesehen, es gibt 23 Teile und wir sind erst bei 15. Wofür ist die Musik? Der Fall war vorbei, you know? Ich war nur so, was soll ich erwarten? So, kommt noch ein Special? Und ich warte und wir sind bei 17. Das ist immer noch Musik, also verschiedene Musik. Die Musik hat sich abgewechselt und es geht immer weiter und irgendwann bin ich so, das ist seltsam. Also ich meine, gute Musik, you know, ich hatte nichts dagegen. Ich habe das auch komplett zu Ende gehört. Aber ich war irgendwie am Warten und dann kam irgendwann Nell zu mir rein und war so, und dann sagte ich bin am Skripteur.
Du kannst langsamer reden.
Es passiert einfach. Und sie war so, was machst du gerade? Und ich war so, ich mache gerade das Skript, ich höre mir gerade die Folge an. Aber ich habe gerade sehr viel Musik. Weißt du, das geht gerade so über drei Teile. Weißt du, was da abgeht? Und sie so, guck dir mal das Skript an, guck dir mal die Notiz, die ich reingestellt habe. Und dann habe ich mir das angeguckt und ich war so, oh. Dann war ich so, wow. Interesting. Aber ich habe mir jetzt zu Ende angehört, wie es sich auch gehört. Gute Musik, empfehle ich. Ist halt nur eine Überraschung für eine Zeit. Weil es basically die Hälfte von dem Hörspiel fast ist.
Ah, das war so ein surrealer, witziger Moment, ey. So, wie aus so einer Fernsehshow einfach.
Definitiv. So in unsere eigene Reality-TV-Show haben.
Ja.
Okay, und Fun Facts. Anstelle von Peter Jones ermittelt Inspektor Lestrade in dieser Folge.
Ja.
Und, ich weiß nicht, wenn wir das später werden.
Mit dem jetzt? Gold? Go for it.
Also, in der Buch- und in der alten Filmversion,
die wir geguckt haben,
deswegen habe ich auch diese Hörspiel-Episode rausgesucht.
Erstens das, wenn wir von der alten Filmversion sprechen, sprechen wir von den Granada-Filmen.
Okay, gut. Da redet man von französischem Gold. Und dann wird in dem Hörspielserie aber von argentinischem Gold geredet. Später, das wird noch aufgeklärt. Und da war ich erst überrascht, weil ich war so, wait a minute, war es nicht französisch? Und dann haben wir nachgeguckt, ja, es war französisch. Keine Ahnung, warum sie es geändert haben, aber sie haben es geändert.
Ja, also bei Lestrade kann ich mir vorstellen, wieso sie es geändert haben, weil es der bekannteste Ermittler ist. Ja,
schon.
Interessanterweise in den Büchern sind es immer verschiedene. Also,
ja,
es ist nicht immer Lestrade. Wie gesagt, Peter Jones, es gibt noch, ich glaube, 2 weitere. Es wechselt sich immer so ein bisschen ab. Deswegen, aber ich weiß gar nicht, wieso Lestrade so der bekannteste ist. Es kann sein, dass die Adaptionen, in denen er vorkommt, einfach am bekanntesten sind, denke ich mal. Aber ja, deswegen, also da kann ich die Änderung verstehen, so im Sinne von eventuell einfach so, ja, Lestrade kennt man, dann lassen wir den auftauchen und halt nicht den Jones.
Ja.
Aber mit dem argentinischen und französischen Gold, da steige ich nicht hinter.
Ich weiß auch nicht. Vielleicht gibt es actually historische Gründe dafür, dass das realistischer kommt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie viel Arthur Conan Doyle über Gold austäuscht.
Er hat für seine Bücher schon recherchiert. Ja. Ordentlich, ja.
Vielleicht findet man online irgendwo einen Punkt dazu. Vielleicht können wir mal die Verlag nachfragen.
Willst du den Winterscheid-Verlag so anschreiben? Ja, also, wieso haben sie das geändert?
Ich meine, valid question? Finde ich sehr valide.
Ja, Hörer, falls ihr es vielleicht wisst, schreibt es uns auf Instagram, weil wir sind da wirklich so ein bisschen ratlos.
Wir sind daran interessiert.
Zu wissen, wieso.
Ja,
das so ist.
Okay.
Als Dr. Watson die vertrauten Räume in der Baker Street betritt, befindet sich sein Freund Sherlock Holmes in einem Gespräch mit einem neuen Klienten. Und es ist eine wirklich sonderbare Geschichte, die Jabez Wilson zu erzählen weiß. Die Geschichte vom Club der Rothaarigen.
Oh, ne, mach die Intros. Also, das Cover dazu ist halt ein sehr, also es ist ein Foto oder Zeichnungsstil, sehr alt. Man sieht ein Gebäude, altes London, man sieht 2 Männer im Vordergrund, eine Uhr an der Seite und eine alte Lampe auf der Straße. Oben ist dann halt der typische Sherlock Holmes Karikatur über der Schrift und da steht auch extra drauf, 30 Minuten Soundtrack, Bonus, schön. Und dann unten ist natürlich auch nochmal alles erklärt und die Sprecher für Sherlock Holmes sind Till Hagen und für John Watson ist Tom Jacobs.
Ich find es sehr witzig, dass so wieder dieses 30-Minuten-Ding so ein bisschen von, im Endeffekt hätte es dir theoretisch vorher auffallen können.
Aber ich war zu vertieft in die Episode, es tut mir leid.
Ja, nee, ich finde das Cover actually sehr passend. Ich habe mich gerade gefragt, ob die damals schon, der eine Hut, den einer der Männer trägt, ob das ein Fedora ist oder nicht, weil je nachdem würde ich sagen, inakkurat, vielleicht.
Das ist eines definitiv eine Melone, würde ich. Nein, das ist keine Melone, ein Top-Hut.
Wie heißt Zylinder. Das?
Zylinder.
Ja, typisch für die damalige Zeit tatsächlich. Deswegen, das ist akkurat zu 100%. Wie gesagt, aber ich mag das Cover auch sehr gerne. Wie gesagt, die Karikatur von Sherlock Holmes zeigt ihn halb mit seinen typischen Erkennungsmerkmalen, dem Deerstalker, der Pfeife und eine Lupe.
Oh, und es ist Fall 55.
Ja.
Das haben wir vorher noch gar nicht erwähnt.
Haben wir nicht?
Nein.
Oh, mein Fehler. Okay. Ja, Fall 55.
Jetzt haben wir es erwähnt.
Ja, nice.
Gut, Nell fängt jetzt an mit der Folgenbesprechung.
Okay. Am Anfang ist das halt so, dazu muss man ganz ehrlich sagen, bevor wir das jetzt einfach so besprechen, in der Folge ist es so, dass John Watson sehr viel die ganze Zeit die Rolle des Erzählers übernimmt. Wir haben das jetzt nicht so geschrieben im Sinne von John Watson sagt das und das und das. Wir haben es einfach aktiv niedergeschrieben.
Ja, weil John halt einfach sehr viel seine Gedanken niederlegt, auch während er erzählt. Und dann halt nicht sehr viel Plot selber da hinzubringt. Also eigentlich jede Szene wird von John auch eingeleitet.
Ja, als Erzähler.
Was eigentlich ganz nett ist, das bringt nochmal halt diesen Fakt hinvor, dass er halt diese Bücher aus seiner
geschrieben
Sicht
hat.
Geschrieben hat. Halt diesen ganzen Aspekt, der eigentlich da ist, halt so. John hat über den tollen Sherlock Holmes, mit dem er befreundet ist, diese Bücher geschrieben, weil er es so toll findet und interessant.
Ja. also am Anfang ist es so, dass John Hype in die Wohnung kommt und Sherlock dort mit einem rothaarigen Mann wiederfindet, die sich am Streiten in Anführungszeichen sind. Es ist nicht wirklich Streiten, aber es ist halt so ein Argument, eine Diskussion.
Eine Auseinandersetzung.
Eine Auseinandersetzung. Das finde ich passend, actually. Okay. John fragt dann halb, also Holmes sind sie gerade beschäftigt. Holmes ist nur so, ja. Und John ist dann nur so, ja, okay, dann kann ich ja auch wieder gehen. Und Holmes ist so, nein.
Setzen sie sich.
Genau. Und stellt halb dann John diesen Mann vor. Der Rothaarige, der dort eben ist, ist Mr. Wilson. Und er erzählt nun seine Geschichte, also wieso er jetzt bei Sherlock halb aufgetaucht ist. Während er halb so seine Geschichte anfangen will zu erzählen, also seinen Fall im Endeffekt, versucht Watson herauszufinden, worum es geht, indem er versucht, Sherlocks Deduktion nachzuahmen, was so semi-gut läuft, sag ich mal so. Und Sherlock aber beendet die Deduktion dann halb eben für ihn und dann kann Wilson auch endlich erzählen, wieso er hier ist. Nämlich gibt er ihnen einen Zeitungsartikel und in dem steht halb Club der Rothaarigen.
Genau. Das führt dann in ein Flashback.
Achso, ich wollte erstmal noch über die Szene reden.
Achso, klar. Tu das bitte. Sorry.
Ich mag den Einstieg in den Fall, in Anführungszeichen, sehr gerne, weil es halb einfach dieses, ja, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben kann. Es ist halt dieses Typische für Detektivgeschichten. Du hast einen Auftraggeber, der zu dir kommt und dir einen Fall anbietet.
Mhm.
Und gleichzeitig wird die Dynamik zwischen Sherlock und John aber auch wieder sehr gut dargestellt. Also dieses direkte Nein von Sherlock, so von, also ja, er ist beschäftigt. Und John sagt dann, okay, dann kann ich auch gehen. Aber Sherlock so, nein, ich hab dich gerne hier. Du kannst mir sicherlich bei diesem Fall helfen. Ja. Das finde ich sehr nett.
Das macht auch sehr schnell deren Dynamiken klar. Auch wenn man zum Beispiel Sherlock nicht kennen würde. Und man merkt halt auch, dass es halt im Vergleich zu unseren anderen Vollspielserien bis jetzt nicht halt die Teenage-Detectives sind, die halt nicht wirklich established sind. Es ist halt ein offizielles Detektivbüro fast.
So ja,
wirklich.
Ja.
Ich weiß nicht, wie offiziell das für die Leute früher war. Es war halt, Sherlock löst Fälle und du kannst zu ihm kommen, wenn du Probleme hast.
Ja. Mehr so Mund-zu-Mund-Propaganda.
Ja.
Und durch die Bücher natürlich.
Genau.
That's that.
Ja.
You may continue.
Genau. Jetzt kommen wir einen Rückblick, wo es dann halt aus der Sicht von Mr. Wilson erzählt wird, der halt den erzählt, was passiert ist. Mr. Wilson ist ein Besitzer von einem Pfandleihhaus und hat aber leider selbst Geldprobleme. Und er hat einen Gehilfen, aber dieser arbeitet auch nur für die Hälfte des Gehaltes, was ihm halt hilft.
Es passt ihm in den Kram.
Genau, es passt ihm in den Kram. Dieser Gehilfe hatte die Anzeige von Mr. Wilson gesehen, als er nach einem Gehilfen gesucht hat und hatte sich gezeigt und war so, ja, ich kann auch nur die Hälfte arbeiten. Und Mr. Wilson hat ihn dann sehr schnell eingestellt, weil es war sehr passend.
Es ist ein Totschlagargument für die Konkurrenz. Also.
Ja, ja. Dieser Gehilfe hatte auch Mr. Wilson diese Anzeige in der Zeitung gezeigt und war so, hier, Club der Rothaarigen, ich habe niemanden wie Sie mit einem feuerroten Haar gesehen und warum gehen Sie nicht hin? Sie können Geld verdienen und so. Und in der Anzeige wird halt der Posten beschrieben, bei dem man ein paar hundert Pfund im Jahr machen kann. Und solange man rote Haare hat und die Arbeit haben will. Und das hat Mr. Wilson sehr gepasst, er braucht Geld. Und er hat rote Haare und sein Gehilfe hat ihn dann dahin geschleppt. Und sie haben sich auch durch die ganzen Mengen durchgekämpft, bis sie vor dem Büro standen. Mr. Wilson war etwas zurückhaltender. Der Mann geht nicht sehr oft raus, das hat er selber gesagt. Und aber sein Gehilfe hatte ihn dann wirklich da durch die Mengen gezogen. Und er stand dann vor dem Büro. Er ist ins Büro eingestiegen, wo er dann auch einen rothaarigen Mann selber gesehen hat, der sich als Mr. Ross, Duncan Ross, vorgestellt hat, welcher halt der Leiter von dieser ganzen Aktion war. Und der hat ihn dann gesehen und war so, oh, ich sende einfach mal alle nach Hause, sie sind schon der perfekte Kandidat für das Ganze. hat kurz die Wahrhaftigkeit der roten Haare geprüft, indem er ihm an den Haaren gezogen hat oder sie durchruffelt hat.
Und gezogen, war dann, gezogen.
Genau, gezogen hat und war dann so, ja, sie sind wahrhaftig rothaarig, es ist nichts Falsches. Wann könnten sie anfangen?
Was ich noch sehr hinzufügen will, ist, dass sie dann auch erzählt hat, dass sie schon durch mehrere Versuche getäuscht worden sind. Einmal durch Haare färben, durchs Ankleben von roten Haaren. Und das fand ich sehr witzig.
Das war definitiv sehr interessant. Mr. Wilson meint dann, er ist etwas besorgt, ob er das machen kann, weil er ja noch selber das Pfandleihhaus führt. Und der Gehilfe ist dann direkt so, nein, keine Sorge, für die wenigen Stunden, die sie hier dann arbeiten, kann ich das Geschäft übernehmen und das ist kein Problem. Und Mr. Wilson ist dann so, ja, wenn das so ist. Und erkundigt dann natürlich, was er dann in diesen wenigen Stunden machen soll, die er dann in diesem Raum arbeitet. Und das stellt sich heraus, er soll die Enzyklopädie Britannia oder so?
Britannica.
Kopieren. Komplett.
Das Wörterbuch.
Ne? Genau, also Dictionary, ja.
Ja, von A bis Z.
A bis Z. Sorry. Und einfache Arbeit. Er muss nur seine eigene Tinte und Papier mitnehmen. Und der Rest ist gegeben. Er soll sich während der Zeit, der hier ist, nicht aus dem Haus bewegen. Und das wär's. Und das macht er dann auch. Und 2 Monate lang macht er das dann. Und nach einer Zeit hört dann Mr. Ross auf. Nach einer Zeit taucht Mr. Ross nicht mehr auf. Und er macht das halt aber trotzdem weiter. Er kriegt Geld. Und irgendwann kommt er dann hin. Und Die Tür ist zu.
Zu dieser Szene, ganz am Anfang, also ich kannte natürlich schon den Fall, aber selbst dann muss ich auch sagen, die gesamte Situation, als Mr. Wilson von seinem Mitarbeiter beschreibt. So, du schreibst eine Stelle aus. Es kommen 3 Leute.
Es kamen actually, glaube ich, sehr viele. Es kamen schon 15 oder so.
15? Also okay, weil im Film waren es 3.
Ja, aber er meinte, dass eigentlich sehr viele Leute kamen.
Okay, aber ja, es kommen halt sehr viele Leute, die halt natürlich das Geld haben wollen. Und dann kommt aber jemand und der sagt, er verlangt nur die Hälfte.
Das ist schon sketchy.
Also entweder geht's dem du ziemlich gut, dann frage ich mich, wieso geht er überhaupt arbeiten? So, vielleicht ist ihm langweilig. Mhm. I don't know. Oder er hat halt ein Motiv dahinter.
Ja. Von Anfang an war er schon etwas verdächtig. Ich meine, Sherlock hatte auch mehrmals nach dem Gehilfen nachgefragt.
Genau, das kommt gleich noch dazu.
Aber am Anfang hat er auch, glaube ich, kurz etwas gefragt.
Deswegen. Ja, wie lange er da schon gearbeitet hat, bevor er halt den Zeitungsartikel Mr. Wilson gezeigt hat. Es war 1 Monat. Nicht sonderlich vertrauenswürdig.
Ja. Aber er hatte auch noch erwähnt, dass noch ein kleines Mädchen da arbeitet, das für die Mittag macht. Eine junge Frau, Mädchen, die für die Mittag kocht. Aber das wäre auch sein Personal. Also er meinte, dass es halt wirklich nicht viele Leute sind.
Ja. Und deswegen, es war wirklich von Anfang an sketchy. Also am jetzigen Zeitpunkt halb angekommen ist es dann eben so, dass Mr. Wilson eines Tages halb zur Arbeit gehen will, in Anführungszeichen. Dort hängt allerdings ein Zettel an dem Büro, auf welchem ihm eben mitgeteilt wird, dass der Club der Rothaarigen nun aufgelöst wurde. Sherlock und Watson verfallen beide in totales Gelächter.
Das tat mir so leid.
Ja, aber ich habe mich im ersten Moment so gefragt, hä, wieso lachen die?
Ja, schon. Ich war schon so, warte, wo kommt das Gelächter her?
Ja,
so. Und dann waren die so am Lachen und der arme Mr. Wilson wollte schon gehen.
Ja. Ich kann es nachvollziehen. Ich denke, sie haben vielleicht gelacht, weil denen dann zu dem Zeitpunkt bereits klar war, dass das Ganze ein Scam war.
Ja.
So Betrug, you know. Deswegen, so arme Schwein, hahaha.
Ja, ich glaube, es hat sich einfach etwas komisch, die Situation an sich angehört. So, der Dude ist happy, dass er 2 Monate lang einfach diese... Er ist schon an B angekommen mit dem Buchstaben. Okay, er war happy darüber. Es war einfache Arbeit.
Der Mann war glücklich. Herrlich, du. Aber ja. ja, das, genau. Also Wilson erklärt dann eben auch weiter, dass er dann noch bei, man muss sich das Ganze so vorstellen, es ist ein Gang, an diesem Gang gingen mehrere Türen ab und hinter jeder neuen Tür ist ein anderes Büro.
Privatbürokomplex.
Genau, es wird halt, dort werden Büros vermietet. So, und er hat halt eben dann den Nachbarn des Büros gefragt, und dadurch eben erfahren, dass Mr. Ross eigentlich William Morris heißt. Erste rote Flagge.
Mhm.
Also eigentlich zweite, weil der Angestellte war schon die erste.
Ja.
Er sei eigentlich auch Anwalt. Ich glaube nicht, hat er nicht gesagt bei der Vorstellung vom Club, dass er Notar sei, um den Willenhalb auszuführen?
Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber er meinte halt, dass er halt diesen Willen halt, dass er eine Person finden müsste.
Ja,
dass
genau.
Er nicht gesagt, dass er Anwalt ist, das weiß ich.
Ja, aber wie gesagt, es kommt raus, dass er eben Anwalt sei und nun ein neues Büro hätte.
Weil das halt nur übergänglich wäre.
Ja.
Übergänglich? Sagt man das so? Übergangsmäßig. Übergangs.
Wir lassen es. Wir lassen es.
Vorübergehend.
Vorübergehend. Ja, vorübergehend.
Das ist ein schönes Wort, ja. Es war halt nur ein vorübergehendes Büro. Er hat ein neues gefunden.
Genau. Mr. Wilson geht dann zu der Adresse, die ihm eben der Nachbar gegeben hat. Und die wiederum führt ihn allerdings zu einer Nylonstrumpffabrik.
Auch etwas, was man nicht jeden Tag erwartet.
Stell dir mal vor, du bist Anwalt, aber hast dein Büro in einer Nylonstrumpffabrik.
Ich meine, am Ende war da ja kein.
Natürlich nicht, aber der Gedanke ist sehr, sehr da.
Du arbeitest im Keller.
Der hat was.
Ja. Oder er ist ein Anwalt für die Nylonstrumpffabrik.
Er spezialisiert sich auf Fabriken für Nylonstrümpfe.
Er verteidigt die Rechte der Arbeiter.
Ja, das könnte auch in die Zeit actually passen.
Tut er nur leider nicht.
Nee, tut er nicht. Er ist ein Hardcore-Verbrecher.
Fuchs, ne?
Ja, aus diesem Grund eben, also weil er sein Arbeitsgeber, also den Mr. Ross alias William Morris eben nicht mehr finden konnte, ist er dann halb zu Sherlock jetzt gegangen, um ihn halb um Hilfe zu bitten. Sherlock akzeptiert und fragt noch ein paar Fragen bezüglich eben des Gehilfen. Also wie gesagt, wie lange hat er da gearbeitet? Einen Monat. Hat er irgendwelche besonderen Merkmale? Seine Ohren wären gepierst und er hätte eine Narbe an der Stirn. Und man konnte es hören bei Sherlock. Er war so, kenne ich. Deswegen, also Sherlock hatte zu dem Zeitpunkt den Fall wahrscheinlich schon fast gelöst.
So eine Hälfte war schon.
Genau. Und Mr. Wilson geht dann natürlich.
Es ist auch an einem Sonntag gewesen, war das? Oder an einem Samstag?
Fuck if I know.
Nee, die Tage sind wichtig, weil später helfen die Tage auch, die Zeit zu finden, wann die Einbrecher.
Ich muss ganz ehrlich sagen, also ja, du hast recht. Ich habe aber nicht so ein gutes Zeitgefühl mit dieser Folge, eben durch den Rückblick. Deswegen, es kann sogar sein, dass alles an nur einem Tag stattfindet.
Ich glaube, es tut es sogar fast, actually.
Also, wir haben...
Ich glaube, es war ziemlich früh eigentlich.
Ja, genau. So, und dann haben die weiteren Ermittlungen. Dann sind die in der Konzerthalle. Und abends sind sie dann halb...
Genau, um 10 Uhr abends haben sie sich dann wieder getroffen.
Und dann passiert das Ganze halt.
Ja, weil die Bank macht wieder am Dienstag auf, haben die gesagt.
Ja.
Und wenn am Sonntagabend dann jemand halt einbrechen würde, würde es halt nicht erst wieder Dienstag auffallen.
Ja. Das wollte ich jetzt nicht so konkret sagen, aber ja.
Ja, das kommen wir später nochmal drauf hin, sorry.
Deswegen wollte ich nicht konzentrieren.
Ja, ich muss das jetzt erwähnt
haben. It's fine. It's your point, by the way.
Ja. Also, als die beiden dann wieder allein sind, erkundigt sich Watson nach Sherlocks Plan, weil er sieht, dass Sherlock schon wieder einen Plan, schon direkt einen Plan hat.
Und kurze Frage. Kann man mir ansehen, wenn ich irgendwas aushacke? Weil ich kann's bei dir.
Ja?
Ja. Bei dir weiß man sofort so von wegen, wenn du irgendeinen spezifischen Gedanken hast oder so.
Ja?
Ja, du hast dann immer so ein bestimmtes Grinsen im Gesicht.
Was für spezifische Pläne?
I don't know. Es kommt darauf an. Also wenn du zum Beispiel planst, irgendwie Schneeball zu werfen, zum Beispiel. So.
Ja, sowas kann man dir ansehen, definitiv.
Ah, mir auch. Perfekt, okay.
Hast du fast dieses Funkeln in den, gefühlt, diesen Augen so. Das, ja, du hast so ein bisschen dieses, so ein bisschen dieses Lächeln, das so richtig wie nennt man das?
Schelmisch?
Schelmisches, ja.
Schelmisch.
Schelmisches. Schelmisches.
Ja.
Schelmisches Lächeln.
Okay.
Grinsen so ein bisschen. Very foxy.
What does the fox say? Ringen.
Also sowas ja schon. Yeah. Also ich weiß, ich habe jetzt noch nicht, glaube ich, nie komplett miterlebt, wie du wirklich Pläne gemacht hast und wie ich dir das ansehen kann.
Was plane ich überhaupt?
Ich weiß nicht, was planst? Planst du die Welt?
Weltherrschaft? Oh, ja. Das schon ganz lange, Mara. Nee. Ganz lange. Mhm. Was plane ich immer? Also am ehesten sind es halt dann auch irgendwie solche Streiche in Anführungszeichen.
Ja, ja. Weil ich bin halt normalerweise auch nicht so diese Streichperson.
Ja. Du bist langweilig.
Oh mein Gott, sorry.
You're boring.
Das Ding ist halt, ich könnte mir, glaube ich, keine guten Streiche ausdenken.
Ja, dafür bist du ja, wie gesagt, mit mir befreundet.
Deswegen versuche ich es erst gar nicht.
Oder so halb.
Ja. Wenn ich leiste einfach nur meine schlauen Kontributionen zum Plan. Okay, wir sind vom Thema wieder abgekommen.
Das ist unser neues Hobby.
Nicht neu, ne?
Nee, nicht wirklich.
Nur mit Perwoll gewaschen.
Sorry.
Also, Sherlock erwidert dann, dass er etwas rauchen würde, denn es wäre ein Drei-Pfeifen-Problem. Sehr spezifisch. Denkst du, er hat das mal irgendwann gemessen und jetzt weiß er genau, wie viele Pfeifen er braucht?
So wie ich Sherlock kenne, ja.
Das hört sich einfach so nach einem Sherlock-Ding an, you know?
Der hat eine Arbeit über die verschiedensten Tabakosorten und wie man sie erkennen kann geschrieben.
Ja.
Ja, der Bro hat das mal gemessen.
Ja, nee, ich erinnere mich an, und bei sowas erinnere ich mich nur an im Robert Downey Jr. Film, wo er dann alleine in diesem Raumzimmer war und er dann die Fliegen gefangen hat und ewig dann so halt rausgefunden hat, was er tut, um sie in die verschiedenen Richtungen fliegen zu lassen.
Ob sie auf Musik reagieren.
Genau, und wie sie dann halt anders fliegen am Ende, aber ja. Also es hört sich sehr nach Sherlock an, sowas zu tun. Nach einer Zeit nachdenken, springt er dann auf und fragt Watson, ob er Zeit hat, mit ihm zur, wie heißt das nochmal, die Hall. Ich habe das aufgeschrieben
eigentlich. Music Hall?
Ja, nee, die hatte einen Namen. Ich habe sie aufgeschrieben.
Music in der St. James Hall.
St. James Hall, ja. Wo habe ich das hingeschrieben?
St. James.
Oh mein Gott. Ja, okay, sorry, ich habe es überlesen. Ob er Lust hätte, mit ihm zu St. James Hall zu gehen.
St. James. You butchered that so hard.
Ob er Lust hätte, mit ihm zu St. James Hall zu gehen, um Musik zu hören. Und Watson sagt, er hätte nichts zu tun. Und sie gehen dann zu Fuß los. Währenddessen kommen sie dann beim Pfandleihhaus von Mr. Wilson vorbei. Und Sherlock klopft kurz auf den Boden und dann an die Tür. Und der Gehilfe guckt raus. Und Sherlock fragt ihn dann prompt, ob er wüsste, wie man irgendwo hinkommt. Er hat nach Richtung gefragt. Ich weiß nicht mehr spezifisch wohin, aber er hat nach Richtung gefragt. Und der Gehilfe gibt ihm dann die Richtung. Und als er dann wieder weg ist, meint Sherlock, dass seine Knie dreckig wären.
Sag ich gleich.
Genau. Und dann gehen sie weiter und sie gehen der Gegend rum, dann gehen sie auch um die Häuser, wo das Pfandleihhaus ist, rum und gucken sich die Gegend und Sherlock merkt sich auch die ganzen Häuser, die da stehen. Und auf der Rückseite ist eine Filiale der Bank. Ich habe vergessen genau, was für eine Bank es ist, aber eine Filiale einer bekannten Bank in London ist auf der Rückseite zu finden. Okay, dann machen sie sich endlich auf zur St. James Hall, wo sie dann Musik genießen. Sherlock erst recht, der ist absolut happy in seinem Stuhl und hört die Musik. Und sie machen sich dann
auf, als es vorbei ist. Und bevor sich ihre Wege trennen, bittet Sherlock Watson, ob er nicht um 10 Uhr abends bei ihm helfen könnte. Und dass er eine, was war das nochmal für eine Waffe?
Ein Revolver.
Ein Revolver mitnehmen sollte.
Sein Revolver, wohlgemerkt.
Also nicht den von den Nachbarn.
Nee, du, nicht den von den Nachbarn. Schon die eigene Waffe für sowas.
Was ich an der Szene sehr gerne mag, bis auf die eine Szene, auf die ich gleich zu sprechen eben komme, ist halt dieses Ermitteln, wo du theoretisch eben auch dann erraten kannst, was halt bloß ist.
Ja, also man kann schon etwas mitraten.
Ja, und halt, wie Sherlock eben vorgeht.
Ja.
Ja, was das andere angeht, als Mara und ich die Folge nochmal gehört haben, als der Kommentar war halt, dass der Mitarbeiter, dass seine Knie halb so schmutzig waren und vorher auch noch, dass er sehr gerne seine Zeit im Keller verbringt.
Weil er da, er meinte, er würde seine Fotos entwickeln, weil er so Fotografie gerne mögen würde. Ja, erzähl weiter.
Wir sind kein über 18 Podcast, ich glaube, das können wir nicht machen. Es hat mich allerdings an eine Szene aus der BBC-Serie Sherlock erinnert, wo im Endeffekt Sherlock einer weiblichen Polizistin namens Donovan eine Liebschaft mit einem Forensiker namens, ich habe seinen Namen vergessen.
Super.
Warte, ich habe ihn an meiner Wand stehen.
Judy?
Ja, es ist dieses, don't talk, you love the cue of the whole street.
Willst du dich mal dran stellen?
Ja, warte mal kurz. Anderson!
Ah, Anderson. Setzen Sie sich. Okay, machen wir nochmal den Satz.
Halb eine Affäre mit dem Forensiker Anderson besagt, hinterher sagt. Andichtet.
Andichtet, wo? Oh.
Mir fiel nichts anderes ein. Aus dem simplen
unterstellt.
Grund. Unterstellt, danke. Aus dem simplen Grund, dass sie nach seinem Aftershave riecht und ihre Knie etwas benutzt aussehen. Ja. Wie gesagt,
wir hatten ein paar
Gedanken, Ideen,
Implikationen im Kopf, als wir das gehört haben.
Wie gesagt, aber wir sind kein über 18 Podcast,
deswegen sagen wir nichts weiter dazu.
Ja. Falls ihr jedoch über 18 seid, ich meine, auch jünger kann man sich denken. Also ich weiß zumindest, dass ich das gekonnt hätte.
Ja.
Es war witzig.
Es war witzig.
Es war eine unserer One-Brain-Cell-Situation.
Absolut. Vielleicht sogar weniger.
Ja, wahrscheinlich halbe, ein Viertel Brain-Cell.
Aber ich fand, es war halt etwas nicht plot-nötig, aber ich fand es sehr interessant, dass einfach so, es gab so 4 Minuten, wo Sherlock einfach nur Spaß auf Musik hatte.
Ja, plot-nötig war es nicht, aber es zeigt halt einfach nochmal sehr seinen Charakter. Sherlock ist nämlich ein sehr, sehr großer Musikfan. Ja. Er spielt ja auch eine Stradivari tatsächlich. Ja, ihm wurde ein Stradivari geschenkt und er ist begnadeter Geigenspieler.
Ich meine, solange er auf die aufpasst.
Oh, Stradivaris. Ja, ich weiß, das ist dein Schwachpunkt. Nicht, dass du selbst welche spielen könntest, aber
teure Geigen.
Ja, und Celli.
Ja.
Mara.
Ja, da ist Mara Cello.
Ja. Was ich eben auch noch dann sehr amüsant fand, war eben dieses, dass er Watson spezifisch eben nach seiner Waffe fragt und ihn eben bittet, diese mitzunehmen. Und man konnte sich schon so denken, okay, eine Waffe, ein Revolver.
Wir gehen auf Jagd.
Moin. Der Auf-Jagd-Kommentar
kommt noch später.
Ja. Nee. Ja, jetzt bin ich dran und danach sind wir auch schon fast mit der Folge durch. Deswegen.
Es ist eine sehr kurze Folge.
Ja.
Und dann die Musik. Bitte, ich bitte euch, euch die Folge anzuhören, aber hauptsächlich, ich glaube, ab ab 15, Teil 15 auf Spotify. Es ist nur Musik. Es ist gut. Manche mehr, besser als weniger. Andere? Hm? Manche besser als andere, meine Meinung.
Manche Musiken, manche Musikstücke.
Aber es ist definitiv, also ich habe absolut, es hat sich nicht als Zeitverschwendung angefühlt. Definitiv.
Hm. Wie gesagt, ich höre auch gerne klassische Musik tatsächlich.
Ja, bei mir kommt es drauf an. Manche klassische Musik, da bin ich so, muss nicht.
Natürlich, natürlich. Aber die, sag ich mal, stereotypischen, also du hast jetzt Mozart, du hast Vivaldi.
Ja, ja.
Oh, Vivaldi ist toll. Winter ist eins der besten, meiner Meinung.
Seine Musik kann gut sein, aber ich kann Vivaldi nicht leiden. Seine Geigenstücke mochte ich gar nicht, als ich sie selber lernen musste.
Ja, das hat aber dann so, das ist ein
persönlicher Hass, ja.
Ja, und das ist ein Du-Problem. Weil die Musikstücke an sich sind gar nicht so blöd.
Ja.
Und dann hast du halt noch die ganzen anderen, so Tschaikowski und so weiter. Die sind auch.
Ja, ich habe auch ein paar klassische, also ich glaube sehr wenige klassische im Vergleich zu dir, in meiner typischen Playlist. Ich meine, da gibt es das eine, das auch in der Wednesday TV-Serie vorkam. Das war Painted Black.
Ja, aber das ist ja ursprünglich ein Lied.
Ja, aber es gibt, die haben ja eine Cello-Orchestra-Version, die gibt es auch mehrere auf Spotify und die fand ich sehr gut.
Ja, nee, verstehe ich. Ich habe das tatsächlich auch bei mir drin. Ich habe aber auch, meine Playlist ist sortiert nach Sprache, Musikstücken und Songs und bei den Songs dann häufig auch nach Genre.
Ja.
Nee. Sprich, apropos Neurodivergent, ne?
Ja. Das ist ein Zertifikat.
Klappe. Ja, machen wir weiter. Weiter, okay. Weiter im Text.
Das sind 2,50 €.
Sie ist nicht hier.
Du bist dran.
Ja, deswegen weiter im Text. Als Watson abends dann eben ankommt, warten da auch schon Lestrade und eben ein fremder Mann, den wir bis dato noch nicht kennen.
Ja.
Ja. Wieso habe ich Lestrade so komisch gesagt?
Ich weiß es nicht.
Mein Gehirn hat sich so gedacht, ah ja, stimmt,
Lestrade.
Dabei kann ich den Typen eigentlich gar nicht richtig leiden in den meisten Adaptionen.
Ja, aber in den Chronicles jetzt fand ich ihn ganz gut.
Ja, der war eher sehr, Sherlock Holmes ist mein Bro und ich mag ihn drauf.
Ja, ich meine, wenn man so basically, ich meine, Sherlock's und Watson Sicht ist halt unsere Sicht fast, weil es ist halt sehr, wenn man einen persönlichen Narrator hat, hat man halt eine sehr nicht objektive Sicht am Ende. Und man tendiert dann oft, Charaktere mehr zu mögen, die den Charakter, aus deren Sicht du kommst, zu mögen oder deren Freunde. Das ist halt einfach sehr erzählweise oft hilft.
Ja. Es wird dann aufgelöst, der andere Mann wird als Mr. Merryweather. Ah, dieser Name. Mr. Merryweather vorgestellt. Und Lestrade preist Sherlocks Können an und Merryweather ist noch etwas skeptisch zugegeben, aber wir wissen ja, am Ende dieser Nacht wird er totaler Fan sein.
Absolut.
Das war aber dieses auch, was ich meinte mit so, er war so Buddy Buddy. Da kommt auch der Jagdkommentar, Mara.
Ja, genau. Weil dann sind sie ja so, wir jagen in Zweierteams und hat dann Merryweather und Lestrade in die eine Kutsche und ihn und Watson in die andere Kutsche geteilt.
Ja, außerdem hat er noch eben gesagt zu dem Jagdkommentar, wie Hunde, er hat sie mit Hunden verglichen.
Genau, aber ich glaube, sie haben ihm gesagt, dass sie hoffen, dass sie nicht einen Hasen fangen oder so.
Ja, ja. Es war eine sehr weirde Metapher.
Interessante Konversation, wenn man zum ersten Mal Mr. Merryweather trifft und er direkt mit ihm so eine Konversation hast.
Ja, ist schon so. Das sagt etwas über deinen Charakter aus, würde ich sagen. Wie gesagt, also Mara hat es ja schon erwähnt, sie fahren dann eben in Zweiergruppen los und Sherlock erzählt, dass Mr. Merryweather. Ich habe ein Beef mit dem Namen.
Ich merke es. Du hast immer irgendeine Episode gefühlt, immer mit einem Namen Beef.
Ja, schon so. Also Sherlock erzählt dann, dass Mr. Merryweather, ich muss das langsam aussprechen,
ja.
Mr. Merryweather der Generaldirektor einer Bank sei. Oho, welche Bank mag das wohl sein?
Ich weiß es nicht, ne.
Wurde es vorher schon mal erwähnt? Maybe.
Maybe.
angekommen werden sie von Mr. Merryweather in einen Keller geführt und Sherlock sagt, dass sie die ganz gut geschützt von oben zwar sein, da merkt man schon, sie sind gut geschützt von oben. Aber was ist denn mit unten, Mara?
Mr. Merriweather ist der Meinung, dass sie von unten auch ganz gut geschützt sind.
Der Keller ist Teil der Bankfiliale, in welchen sie das argentinische, französische Gold bewahren. Wie Mara schon auch schön daneben geschrieben hat, eben im Film französisches Gold, gegoogelt auch im Buch.
Mhm.
Nun müssen sie etwa eine Stunde im Dunkeln warten, um die Diebe nicht zu verschrecken und sie zu überrumpeln. Auch beim Pfandleihhaus sind Männer von Lestrade auf den Posten. Da wird jetzt der gesamte Plan von den Verbrechern eben aufgelöst.
Ja. Also Sherlock hat auch Mr. Merriweather darum gebeten, dass er sich auf eine Box setzt.
Ja.
Und dass sie leise sein sollen.
Ja.
Im Film wurde auch das Licht gedimmt.
Mhm.
Sollen wir den Plan erklären?
Ich glaube, das kommt. Es wird, glaube ich, actually nach dem Fangen wird das basically erklären. Können wir das mit im Dings erklären, sozusagen?
Okay.
Können wir das in der Zeit Dings erklären?
Okay.
Also, dann. Sherlock hatte auch den Dieb, den Gehilfen, als den Verbrecher John Clay identifiziert. Das haben wir vorher noch nicht erwähnt.
Wir haben ihn immer nur den Mitarbeiter genannt.
Den Gehilfen.
Ja.
Ich meine, sein Name wurde auch nicht oft erwähnt.
Ja.
Und ich meine, der Gehilfe ist einfacher. Ne? Ich glaube, er hatte sogar einen Namen als Gehilfe, aber den habe ich vergessen. War nicht wichtig.
Nee.
Als John Clay dann im Keller ankommt, schnappt Sherlock ihn schnell und Lestrade nimmt ihn fest. Also es war ein persönliches Achievement für ihn, weil er lange nach ihm halt gesucht hat. Und deswegen hatte Sherlock ihn auch eigentlich eingeladen, glaube ich, weil Lestrade persönlich halt für ihn verantwortlich war.
Lestrade hatte Beef mit John Clay.
Absolut.
Weil John Clay halb kein unbeschriebenes Blatt für die Polizei ist.
Oh nein, nein, der hat ganz viel an seinem Ärmel stecken.
Betrug, Mord, Diebstahl, was war es noch? Ich glaube, irgendwas mit Fälschung oder so.
Ja, ja, sein Großvater war aber auch irgendwie von gutem Adliger. Geld. Genau, Adliger. Und er war auch selber studieren gegangen. Also eigentlich sollte er nicht so
auf die schiefe Bahn geraten sein.
Ja, hofft man.
Ja.
Aber man weiß ja nie mit den Menschen.
Ja, vielleicht war einer dieser arroganten Typen so von wegen, ich habe alles, mein Leben ist zu boring. Lass mich mal was Aufregendes machen und dann kommst du so auf die schiefe Bahn.
Ja, kann sein. Wir wissen es nicht, wir werden es auch nie erfahren.
Leider.
Ja, und dann wird aufgeklärt. Der Club wurde nur zum Zweck des Tunnelbaus gegründet, sodass Mr. Wilson außer Haus war. Und der Einsatz von 4 Pfund war halt im Vergleich zu dem Ziel des Goldes den Verbrechern es wert. Und ich glaube, mit John Clay waren es noch 2 andere Männer. Mindestens.
Im Hörspiel wurde das nicht gesagt.
Nein. Also es waren mehr als einer, das weiß
ich. Ja, im Hörspiel.
Und im Film waren es aber nur John Clay und der andere.
Ja, im Film waren es nur 2. John Clay und sein Gehilfe.
Genau. Ja. Und dann legt Sherlock seinen Gedankengang klar. Da können wir auch ein bisschen erklären, wenn du willst. Was haben wir denn noch nicht aufgeklärt?
Wir haben so ziemlich alles mit den letzten Sätzen preisgegeben. Ja. You know?
Wir haben irgendwas noch.
Also zusammenfassend war es, John Clay hat sich bei Mr. Wilson zur Arbeit gemeldet, damit er vom Keller des Mr. Wilsons quer durch die Straße durch eben sich zu der Bank graben kann.
Genau.
Er hat nur den halben Lohn verlangt, damit er auch zu 100% den Job eben bekommt. Dann eben nach dem Monat Arbeit und Vorbereitungen, die ich mal denke, es gebraucht hat, um die Liga der Rothaarigen zu etablieren, hat seinen Gehilfen, denke ich mal, sein Verbrecherkumpel.
Mitverbrecher.
Eben die Anzeige in der Zeitung aufgegeben und dadurch ist eben das Ganze ins Rollen gekommen. Plus, dass zum Schluss der Mitverbrecher dann nicht mehr aufgetaucht ist bei den Arbeiten von Mr. Wilson, weil er sich erstens dachte, okay, ich habe es vorher kontrolliert, er wird jetzt das nicht anders machen. Und weil der Tunnel langsam dem Ende eben zuging, fertiggestellt zu werden, um
John Clay?
Clay, um eben Clay noch helfen zu können.
Mhm. Genau, das ist der ultimative Plan gewesen.
Ja, und Sherlock hat das Ganze eben dadurch erkannt, dass er John Clay identifiziert hat als Mitarbeiter.
Mhm.
Und als er und John, ja, Watson. Das ist das Problem, wenn du zwei Johns hast.
Ja.
Als er und Watson eben dann bei Clay geklopft haben, hat er mit seinem Stock eben auf die Straße gehauen, um zu gucken, ob sein Verdacht stimmt und dort eben ein Tunnel gebaut wird. Und als er eben gemerkt hat, okay, es gibt einen hohlen Ton wieder und das befindet sich in der Nähe der Bank, weswegen auch vorher nach den Straßen und nach den verschiedenen Gebäuden eben Watson gefragt hatte, okay, ja, ja, hier wird ein Tunnel in die Bank gegraben.
Ja, genau. Supi. Und genau, mit dem nun geklärten Mysterium klagte Sherlock dann wieder, dass er Langeweile hätte. Und dann Cue 30 Minuten Musik.
Das ist schon herrlich. Dazu muss ich ganz ehrlich sagen, was ich sehr interessant finde, ist, dass sie, also wir haben ja als Vergleich, wir haben das Buch, wir haben das Hörspiel hier und wir haben den Granada-Film. Ja. So. Und was ich sehr interessant finde zwischen dem Granada-Film und dem Hörspiel sind die Unterschiede. Nämlich, die Hörspiele haben bis auf eben die Sache mit Lestrade und dem argentinischen Gold, haben sie das Buch eigentlich gefühlt 1:1 genommen und übernommen. 1:1 übernommen. Wohingegen der Film zwischendurch noch Szenen mit Moriarty rein.
Stimmt, ja.
Gesprenkelt hat quasi. Die im Original tatsächlich nicht aufgetaucht sind, weil Moriarty erstens und einzig allein zu dem Grund erfunden worden ist, um Sherlock Holmes umzubringen, was alles in einem einzigen Buch passiert ist.
Wow.
Ja, es gab vorher nichts über Moriarty.
Hm.
Deswegen fanden Fans es auch, also damalige Fans, als auch heutige, wenn ich das richtig verstanden habe, ist so komisch eben, dass vorher nichts von Moriarty irgendwie zu erkennen war und dann in dem einen Buch war plötzlich von diesem riesengroßen Verbrecher die Rede, der die ganze Zeit über alle Fälle eben die im Hintergrund die Fäden gezogen hat und aber eben nur in diesem einen Buch vorkommt.
Ja, also ich meine, in späteren Medien, in den Adaptionen, kriegt man viel mehr von Moriarty. Also Moriarty ist da durchgehend halt der Endgegner, der das Gegenüberteil von Sherlock. Und wenn man dann erfährt, dass zum Beispiel er nur in einem Buch vorkam und das nur um Sherlock umzubringen, das macht, nimmt halt dieses ganze Wow irgendwie weg. Weil ich meine, in der BBC-Serie erfährt man, dass er hinter so viel Zeug gesteckt hat am Ende. Er ist ja in mehreren Folgen absolut auch als Gegner dargestellt.
Es gibt ganze Serien über den Typen, ja.
Ja. sonst, ich würde mich noch interessieren, falls irgendein Hörer auch nicht mitbekommen hat, dass 30 Minuten Musik dann am Kommen, ob das auch so bei anderen Leuten war.
Nicht nur so bei dir.
Genau. Ob ich nicht die Einzige war.
Tja. Mal gucken.
Okay.
Starten wir mit unserer Review. Also Mara, wer ist dein Charakter der Folge?
Ich glaube, es gibt halt nicht sehr viele Charaktere am Ende des Tages. Deswegen würde ich sagen, das ist schwer, warte.
Es ist schwierig für dich?
Ja, es ist halt, Sherlock macht eigentlich alles, gefühlt, am Ende des Tages.
Da?
Ja, es muss wohl Sherlock sein.
Ist das jetzt nur weil er so viel macht? Ich meine, du kannst auch einen Charakter nehmen, der gar nicht viel macht.
Ja, ich meine, in den meisten mag ich halt eigentlich Watson lieber, in den meisten Adaptionen, einfach weil
er humaner ist.
Ich bin oft mehr, dass ich Charaktere mag, die human sind oder halt an sich einfach viel mehr Empathie haben. Was halt Sherlock nicht immer ist, was muss er nicht. Muss er nicht. Menschen sind verschieden. Aber ich meine, wir haben das alles aus Watsons Perspektive auch mitbekommen. Und ich mag auch seine Zwischengedankengänge. Aber als Hauptcharakter, der halt was macht, ist es halt immer noch Sherlock. Ich mochte Wilson auch, aber das ist halt mein Lieblingsnebencharakter, würde ich jetzt sagen. Mr. Wilson war ein netter Mann. Er hat schlechte Umstände gehabt. Sehr schlechte Umstände.
Er war ein sehr naiver Mann.
Ja, aber ich meine, er hat auch selber gesagt, dass er kaum rausgeht und halt nichts wirklich mitbekommt. Also, er tut mir halt etwas leid. So ein bisschen. Ja, er hat seine eigenen, an seinen eigenen, es ist schon seine eigene Schuld gewesen in manchen Umständen, aber es war trotzdem sehr viel Schlimmes ihm passiert.
Also, dein Charakter der Folge?
Hauptcharakter wäre Sherlock. Und Nebencharakter wäre Mr. Wilson.
Okay. Also bei mir ist es ganz klar Sherlock.
Das, ja. Nichts anderes zu erwarten.
Was ich sehr interessant finde, da ich diese Art von Sherlock-Charakter nicht immer mag. Nehmen wir Justus bei 3 Fragezeichen als Beispiel. Ich kann Justus nicht wirklich leiden.
Ich weiß.
Aber Sherlock mag ich hingegen sehr, sehr, sehr gerne. Deswegen, ja, natürlich. Charakter der Folge, da. Als Nebencharakter würde ich ja fast noch sagen, aus Spaß so Watson. aber das geht ja nicht. Er war ja Erzähler des Ganzen.
Ich finde, man kann ihn auch nicht wirklich als Charakter betrachten, wenn er halt wirklich Erzähler ist. Ich finde, das ist etwas schwer.
Ja, aber er kommt ja gleichzeitig in den Handlungen eben vor.
Klar, aber es ist halt einfach sein Hauptbeitrag, den er leistet, ist als Erzähler.
Ja, und eben als Fragensteller für den
genau. Hörer. Ja, also er ist dieser Peter in manchen Aktionen.
Wir kommen immer wieder zu 3 Fragezeichen.
Aber ich finde einfach, die Teamarbeit zwischen Sherlock und Watson ist halt einfach das Beste. So.
Ja, natürlich. Nebencharakter der Folge habe ich gar nicht so wirklich einen. Lass mich Watson sagen.
Darfst du. Also wir machen eine Anführungszeichen drum.
Merci. Okay, dann. Wie fandest du den heutigen Fall?
Ich mochte ihn. Also wir haben den ja schon, wie gesagt, als Film gesehen. Ich mochte den Film auch sehr gerne. Der Film war zum Beispiel viel länger, weil es viel einfach mehr Handlungsfolgen hatte und einfach Szenen hatte und einfach mehr so das Cinematische. Und sonst, also ich meine, es gab einen großen Fokus auf den Flashback von Mr. Wilson, was halt doch sehr viel Zeit eingenommen hat. Aber generell, also ich meine, es hat alles schlüssig sich ergeben, man konnte miterzählen und ich fand es spaßig, ja.
Ja, nee, also I totally agree. Ich mag den Fall auch tatsächlich sehr gerne. Obwohl ich normalerweise die Flashback-Fälle, Folgen oder was auch immer, Sachen mit Flashbacks, nicht immer mag, weil sie teilweise echt grässlich umgesetzt werden können.
Ja.
Hier fand ich das allerdings gut, weil es gab teilweise diese Unterbrechungen und es war halt eben, es hatte einen spezifischen Sinn.
Mhm, genau.
Und deswegen, das mochte ich sehr gerne, auch die kleine Ermittlungsarbeit eben hinterher, wo man hätte theoretisch eben mit Sherlock auf denselben Gedanken kommen können. Ich sage theoretisch, weil wir wissen alle, dass das gefühlt niemand tut. aber deswegen, also ich mag den Fall auch sehr gerne tatsächlich, ja.
Genau. Würdest du irgendetwas an der Folge ändern?
Am Fall per se nicht. Am Fall nicht. Der Fall ist gut so, wie er ist, was sehr häufig bei den Fällen von Doyle ebenso ist, weil die sehr durchdacht sind, sehr perfide bis aufs kleinste Detail geplant sind, weil es häufig sonst ist, wenn eine Sache theoretisch schieflaufen würde, würde der Fall nicht existieren.
Ja, ich glaube, das ist einfach ein Sherlock-Ding, das ist halt einfach sehr...
Die Zusammenhänge. Ein Zusammenhang passiert nicht, Fall gibt nicht.
Es ist sehr viel auf dieser rationalen Deduktion aufgebaut.
Ja, was ich sehr gerne mag. Bekomme ich jetzt einen weiteren Strich an die Tafel?
Neben den 10 anderen?
Guck mal, wir haben 11.
Fick dich.
Nein. Nein, ich würde an dem Fall nichts ändern. Hätte ich die Möglichkeit, hätte ich es wie in den Filmen gemacht, wo Moriarty eben früher etabliert wird, hätte ich halt die Szenen mit Moriarty gemacht, weil in den Filmen war es, glaube ich, auch so, dass impliziert worden ist, dass Moriarty eben John Clay diesen Plan gegeben hat.
Ja, das finde ich sehr...
Weil er eben halb der Napoleon des Verbrechens ist und eben Moriarty der Typ ist, der die Pläne macht, sie verkauft und eben andere ausführen lässt.
Ja, also ich finde, das auch echt wäre cool gewesen, weil dann hätte man wirklich diesen established Bösewicht, der sich dann auch durch die Folgen zieht. Also er ist nie im Vordergrund bis bestimmten Punkt, aber man hat ihn drin irgendwie. Als Hörer, als Leser hat man ihn.
Bei Sherlock Holmes Chronicles geht das nicht, weil die alle komplett durcheinander adaptiert werden, die Fälle.
Kein Problem. Aber ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel in den Büchern das jetzt so gemacht hätte, fände ich das sehr interessant.
Ja, deswegen. I totally agree. Das wäre so das Einzige, was ich dran ändern würde, weil der Fall und die Folge an sich mag ich sehr gerne.
Ja.
Ich finde auch, die Sprecher geben eine gute Leistung ab.
Ja, also ich mag, mir gefällt die Sherlock-Stimme sehr für Sherlock.
Ja?
Ja, also man hat ja manchmal verschiedene Stimmen in verschiedenen Adaptionen und so.
Ja.
Aber ich finde, das ist eine sehr, also ich finde, ich höre die Stimme, ich bin so, ja, das ist eine gute Sherlock-Stimme.
Nee, totally agree.
Ich mag auch, der Sprecher von John Watson gibt einen guten Erzähler auch ab.
Tut er.
Das ist einfach, die Stimme ist auch fürs Erzählen geeignet.
Ja, yeah, I totally agree with you on that. Ein kleiner Fun Fact, den ich vergessen hatte bisher zu erzählen, ist, der Sprecher von Mr. Wilson ist auch der Sprecher von Auguste Dupin in einer Serie. Was wieder dieses ganze, also
es ist ein Dreieck.
Ja.
Mein Gott, es ist das Bermuda-Dreieck.
Deswegen, das ist ein Fun Fact, meiner Meinung nach.
Ja.
Ja. Mara.
Punktzahl?
Yes. Punktzahl, Fazit, whatever.
Ich mag es, dass wir endlich aus diesen typischen deutschen Teenie-Detektiven raus sind. Was
für jetzt.
Für jetzt. Also ich meine, fürs Erste. Es ist halt immer erstmal was Neues. Erstmal. Es ist gut gemacht, definitiv. Es fühlt sich auch interessant an, das anzuhören. Es macht Spaß. Schlussfolgerung, wie gesagt, alles gut. Ich würde 9 Punkte geben.
9?
Ja, also ich meine, ich habe echt wenig auszusagen gehabt gegen irgendwas. Und an sich hatte ich, glaube ich, auch es war am einfachsten, mir Sachen im Kopf zu behalten von den Plotpunkten. Bei manchen Folgen von den zum Beispiel 3 Fragezeichen bin ich manchmal so, das habe ich vergessen so. Oder das ist einfach, das muss ich mir irgendwie 6-mal anhören, damit ich mir das im Kopf bleibt, bei manchen Plotpunkten, weil manchmal etwas durcheinander einfach kommt. Aber hier war es sehr klar und ich habe mir alles im Kopf behalten.
Das ist bisher deine höchste Punktzahl, by the way, ne?
Ja, das weiß ich.
Okay.
Und du?
Ich gebe der Folge 8 Punkte.
Okay.
Ich mag Sherlock-Fälle und so, aber ich bin halt auch gleichzeitig jemand, der mehr Mord und Action mag. Und das haben wir nicht in der Folge, leider. Aber ich mag sie, weil sie, wie gesagt, eine logische Folge ist. Du kannst, wenn du dir Mühe gibst, selber hinter die Lösung des Falls kommen. Die Sprecher, wie gesagt, waren sehr gut und die Adaption generell auch, bis eben auf die paar Sachen argentinisches Gold, sag ich nur. Aber ja, nee, deswegen, ich mochte den Fall auch sehr gerne. Ich fand die Besprechung heute auch sehr
locker,
könnte man sagen. Wir finden unseren Weg quasi.
Flow.
Ja. So, das soll es dann auch wieder gewesen sein. Obwohl, nee, warte. Wir haben eine Tabelle angelegt für die Punktzahl der Folgen, die wir halt eben geben. Kurz zu erwähnen, Club der Rothagen ist bisher die Folge mit den meisten Punkten. Es sind nämlich, genau, 17 von 20 Punkten. Und damit ist die halb... Danke. Damit ist die Folge eben vor Auf den Schwingen des Toten Vogels von TKKG. Und sogar noch, also am tiefsten ist bisher Botschaft von Geisterhand. Ja.
Aber ich finde, warte kurz, das muss ich noch erwähnen. Ich finde, manche von den anderen 3 Fragezeichen und so, TKKG, manche finde ich einfach, sind besser als Buch geeignet, weil man das länger schreiben kann als ein Hörspiel. Aber ich finde, diese Sherlock Chronicles, die sind einfach als Hörspiel geeignet.
Nicht alle. Also ich habe eine, also ja? Wir haben eine echt kurze Folge heute bekommen.
Ja, also ich meine, von dem, was ich jetzt mitbekommen habe. Okay. Also ist nicht länger an sich spezifisch, sondern es hat sich richtig gepaced angefühlt.
Ah ja.
Das meine ich.
Ja, aber das ist dann auch der Buchvorlage wieder zu schulden.
Ja, also, aber ich meine, die haben jetzt auch nichts wirklich mit weggenommen zum Beispiel und so.
Nee. Das tun sie auch tatsächlich. Sherlock Holmes Chronicles adaptiert 1:1 die Vorlagen, also nicht 1:1, aber adaptiert die Vorlagen sehr genau.
Ja.
Weswegen manche Stunden aber auch manche Folgen eben auch so circa 3 Stunden gehen können.
Ja, aber ich meine, ich finde das gut, dass halt die Bücher wirklich sehr akkurat dann nehmen.
Ja, nee, verstehe ich. So,
genau.
Das soll es wieder gewesen sein heute.
Für heute.
Ja, Nächstes Mal besprechen wir wahrscheinlich entweder eine Drei-Fragezeichen-Folge oder eine Folge Point Whitmark. Ja. Wir werden in Zukunft, nehme ich einfach mal an, auch wieder ein Ranking von verschiedenen Hörspielserien, die ihr uns empfehlt, auf Instagram abhalten, wo ihr dann voten könnt, welche wir als nächstes besprechen sollen. Point Whitmark hat eben dieses Mal gewonnen.
Ja.
Wir werden uns eventuell an den Zweitplatzierten und Drittplatzierten auch noch orientieren.
Ja.
Je nachdem. Und bis dahin, ja, könnt ihr weiterhin frei Feedback schreiben, folgen und Hörspiele
uns empfehlen. Eure eigenen Meinungen zu den Folgen?
Ja, lesen wir immer extrem gerne. Ich habe mich ja schon mit ein paar unserer Hörer auf Instagram ausgetauscht und es ist immer schön, die Meinung von anderen zu bekommen.
Ja, es ist immer interessant, weil jeder hat seine eigenen Sachen, die er auch merkt.
Ja, genau.
Dann, das war's
von uns.
Wir hören uns das nächste Mal.
Genau. Tschüss.